Konstantin Gircic.
Ein Mensch, der Menschen liebt.
Seine vor allem Anfangswerke haben mich einfach in diesen Beruf ein bisschen reingeführt.
Wir mussten gar nicht viel reden und haben uns verstanden.
Was war dein Antrieb damals?
Ich glaube, ich habe einfach Lust, Dinge zu machen. Schöne Dinge, gute Dinge, Dinge, die das Leben besser machen. Wenn irgendwas gerade gut geht, dann schere ich aus.
Aria erzählt. Der Design-Podcast von Simon Ladner und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Simon, Episode 20 von Aria erzählt, unserem Design-Podcast. Wir haben runden Geburtstag. Gratuliere.
Ja, hallo Peter. 20, oder?
20, richtig. Episode 20.
Stark.
Finde ich auch stark. Ja. Zwei monatlich kommen wir raus. Wir sind im zweiten Jahr, finde ich ziemlich cool. Wir haben heute eine Episode, auf die wir beide uns schon sehr lange freuen, auf die wir auch länger hingearbeitet haben. Wir haben einen Gast, der, glaube ich, speziell für dich eine große Bedeutung hat, schon über die letzten Jahrzehnte hinweg. Und ich habe mir gedacht, wir haben das nicht abgesprochen vorher, nachdem du ihn so gut kennst. Du hast gesagt, es gibt keinen Designer, keinen lebenden Designer, dessen Werk du besser kennst. Was hältst du davon, wenn du ihn kurz vorstellst? Ich hätte natürlich eine Alternative, keine Sorge. Also du brauchst da nie was denken bei mir. Ich bin immer vorbereitet.
Ja, du machst es wieder leicht.
Vielleicht nehmen wir mal den Namen. Das ist Konstantin Gircic. Wir sind nach Berlin geflogen gestern und sind in seinem Büro hier, haben kurz uns umsehen dürfen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und was macht für dich diesen Designer und sein Werk aus?
Ja, für mich persönlich ist es eben diese Liebe zum Design oder das, vor allem Anfangswerke haben mich einfach in diesen Beruf ein bisschen reingeführt und mein Interesse geweckt. Ja. Und für mich waren das damals wirklich komplett ein neuer Zugang zu Design und wirklich so wie man, ja, wenn man sagen möchte, futuristisch oder eine neue Art von Möbel, war für mich diese Interpretation das erste Mal im Vergleich, weil in der Schule natürlich oder in der Ausbildung beschäftigt man sich ja, würde ich mal sagen, hauptsächlich mit toten Design oder mit leider verstorbenen Designs. Ist natürlich wichtig und ich glaube, spielt auch bei dir, Konstantin, dann eine Rolle, weil man immer wieder Referenzen erkennen kann oder wenn man sich natürlich dann in dieser Designgeschichte auskennt, immer wieder mal so kleine Reminiszenzen entdecken kann. Und ja, für mich war das einfach wirklich dieser Weckruf oder dieses starke Interesse, mich dann da tiefer mit der Materie, und das war ungefähr so 2006, 2007 herum. Und ganz klar, kann ich auch benennen, ist für mich Javon
der Einstieg.
Der Einstieg in die Droge, Konstantin Gricic. Und ja, ein Freund und ich, der auch den Podcast immer gern hört, der Arthur, wir haben, also er hat es dann das erste gekauft, also wirklich, das muss so 2007 herum, 2008 herum, wirklich ganz noch im Studium, mit dem Betonsockel natürlich, die schönste Variante. Ja, und war natürlich für uns auch nicht selbstverständlich damals. Ja, es war, dass man überhaupt das in Österreich irgendwo kaufen kann, dass man das mal findet, wo gibt es das, und ja, haben uns da quasi in Wien auf die Suche gemacht, verschiedene Schauräume durchforstet und war ja wirklich diese Spannung einfach, ja, dieses ganz was Neues zu entdecken.
Aber wir werden das herausarbeiten, ja, was es ist. Das Interessante ist nämlich, Konstantin, bevor wir jetzt dann zu dir kommen, du hast nämlich noch gar keine Sprechzeit gehabt bis jetzt, das ist ein spannendes Interview, auch bei mir war es die Einstiegsdroge. Also ich kann mich erinnern, das war ungefähr 2010, würde ich sagen, da haben wir uns noch gar nicht gekannt, habe ich mir auch den Chair One gekauft, in schwarz mit oranger Auflage. Also irgendwas muss an diesem Design, an diesem Stück so besonders sein, dass jeder, der irgendwie affin ist, in die Richtung hineinkippen kann, wenn er ihn sieht. Was glaubst du, macht das aus?
Ja, hallo. So, auf jeden Fall. Freut mich sehr, dass ihr da seid und dass wir uns über ganz viele Dinge unterhalten. Erste Frage, was macht den Chair One aus? Also Damals, als wir den entworfen haben, haben wir natürlich die Tragweite des Entwurfs überhaupt nicht verstanden. Und das ist auch gut so. Dann, ne, man arbeitet an etwas wie so ein Thema. Man ist auf irgendeinem Pfad und geht da weiter und weiter und weiter. Und das Ding ist so radikal geworden, weil wir irgendwie in dem Moment so eine Freiheit gespürt haben, ja, das geht, das können wir machen. Passiert gar nicht so oft, dass man so dieses Gefühl hat, man macht etwas zum ersten Mal, nicht für sich selbst zum ersten Mal, das auch, aber so, ja, man tappt so in unerforschtes Gelände. Mhm. Ein bisschen hat sich das damals angefühlt und ich glaube, dass äußert sich ja auch im Entwurf und im Produkt. Und vielleicht ist es das, was dann so auch euer Interesse weckt, Neugierigkeit und sich so. Für mich sind Dinge, die einen starken Eindruck auf mich machen, sind meist Dinge, die ich erstmal nicht verstehe. Ach, und dann, ne, und dann kreist man da fünfmal drumherum und merkt, es lässt mich nicht los. Und es wächst so in einem. Und dann ist man, dann wächst aber auch die Überzeugung, die Leidenschaft, die Liebe zu diesen Dingen. Natürlich hat der Chair One auch eine ganz starke eine Grafik, so eine, ist so eine auch ästhetisch oder bildhaft eine Ikone geworden und steht für so eine Zeit. Also wir haben den, ja, der ist so um die 2000er herausgekommen. Also das Jahr 2000 war ja auch so eine Verheißung von Zukunft. Einfach die Zahl klang so unglaublich toll. Und damals war man so im Geist auch irgendwie offen. Also wir als Designer, die Hersteller haben Dinge ausprobiert, die Gesellschaft, ne, ihr dann damals eben dann.
Offensichtlich auch.
Ja, offensichtlich auch. Das probieren wir jetzt aus oder wir glauben da dran. Wir wissen auch nicht, was das ist, aber man glaubt dran. Jetzt will ich gar nicht zu weit gehen. Wahrscheinlich kommen wir darauf, auf die heutige Zeit. Ne? Nur wenn ich an Chair One zurückdenke, dann weiß ich auch, der ist aus einer sehr anderen Zeit, in einer sehr anderen Zeit entstanden und aus dieser Zeit entstanden. Und wahrscheinlich könnte ich den Stuhl so auch nicht mehr entwerfen.
Aber das ist spannend für mich. Du hast recht, das wäre später noch gekommen, aber dann bleiben wir gleich hier. Wenn du sagst, dieser Stuhl würde heute vielleicht nicht mehr so funktionieren, wenn er neu herausgekommen wäre, finde ich das sehr spannend, weil an sich ist er heute als Ikone in die Zeit eingegangen und man würde ihn vielleicht sogar als zeitlos empfinden. Aber ist es trotzdem für Design wichtig, wann er denn quasi das Licht der Welt erblickt, in welche Welt er geboren wird?
Ja, das ist unvermeidlich. Ne? Also jeder Mensch, der gestaltet aus einem Zeitkontext heraus, oder? Selbst im Elfenbeinturm würde man irgendwie in irgendeiner Zeit leben. Also das ist unvermeidlich, aber eben es war eine andere Zeit.
Ist es für dich jetzt schwieriger, weil diese Frage stellen wir uns sehr oft, wenn es schon jegliche Materialität so gut wie gibt in einer Art und Weise. Also ich finde, da hat sich ja meiner Meinung nach recht wenig getan für das, dass wir jetzt im Jahr 2026 sind. Finde ich, ist so Materialinnovation, wenn man jetzt dieses ganze Recycling-Thema und so weiter jetzt ein bisschen außen vor lässt, also wirklich jetzt, ich sage mal, keine Ahnung, Carbon oder irgendwelche Sinterverfahren oder was weiß ich, so richtig industriell durchgesetzt hat sich da kaum mehr was. Also ich finde eben dieses Aluminium-Druckguss-Thema von damals, recht viel dann was Neueres, hat es dann irgendwie auch jetzt schwer gehabt. War es damals dann von dem Gesichtspunkt auch, oder die Frage stellt mir Peter eben oft, wann wird ein Produkt zu einem Klassiker? Ich referenziere das eben sehr oft auf eben irgendwie auch Materialrevolutionen oder Materialanfänge. Und die gibt es ja kaum mehr, meiner Meinung nach, oder wenn wir das so beobachten.
Ja, die gibt es, also beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, es wird im Moment sehr viel
geforscht
ja. entwickelt, mhm. aber dieser Entwicklungszyklus, bis etwas wirklich von der Industrie mhm. übernommen werden kann, weil es all die Tests und Prüfungen, Zertifikate durchlaufen hat, dass die Industrie, die ja eine Verantwortung trägt für mhm. Produkte, die auf den Markt kommen, da funktionieren müssen. Also dieser Zyklus ist sehr langsam und verhindert auch gewisse Materialien, die man durchaus interessant findet und denkt, das könnte was werden. Und also jetzt in meinen über 30 Jahren habe ich viele interessante Materialien so auch, ne, bin damit in Berührung gekommen, wo man immer dachte, daraus müsste man was machen. Mhm. Und eigentlich hat es sich nie materialisiert. Aluminiumdruckguss war ja nicht neu damals. Ja. Aluminiumdruckguss hatte also spätestens seit Eames und Herman Miller der Aluminiumgruppe ja. Hatte schon seinen Weg in die industrielle Möbelproduktion gefunden, aber eher so als
ich würde sagen, als Untergestell.
Ja, als Untergestell, als Component ja. und nicht so ganzheitlich, wie wir das gemacht haben. Und das war gar keine so klare Strategie. Ne? Also ich war damals nicht so so klar. Also ich habe einfach so nicht gedacht. Eames hat das gemacht, wir setzen da noch eins mhm. drauf. Sondern, also es war ja Magis, die mir dieses Material im Grunde angeboten haben, lass uns damit was machen. Und ich habe das aufgegriffen und auf so eine in gewisser Weise naive Art und Weise, aber naiv ist auch im Grunde zu, beschreibt nicht alles, weil natürlich waren wir naiv, aber wir hatten damals nie gedacht, wir waren naiv, sondern wir wollten unheimlich viel wissen und mhm. ausprobieren und so, aber wir waren so, wie soll ich sagen, so ready to go. Okay, wenn ihr uns das Material gibt, dann gehen wir natürlich so aufs Volle. Jetzt muss ich noch den Hintergrund ganz kurz zusammenfassen. Also Magis hat irgendwann, habe ich die Firma Magis kennengelernt über Jasper Morrison, mit dem ich befreundet bin und der damals in diesen Anfang 90er Jahren oder 90er Jahren anfing, für Magis zu arbeiten.
Ja, schön.
Genau, sein erstes Produkt war dieses Bottle Rack, dann kam genau. Airchair und das war genau diese Zeit. Und natürlich bin ich in Mailand auf der Messe, auf dem Magis-Stand und bin um diese ganzen Produkte herum gestrichen und fand das toll. Und Perazza, Eugenio Perazza, der Gründer von Magis, kannte mich damals irgendwie schon und sprach mich an und ja, wir sollten uns mal treffen und im Grunde, aber damals stand bei Magis Kunststoff eindeutig im Vordergrund und das war eine interessante Entwicklung, also die hatten den Bombo-Stuhl mhm. gemacht mit dieser Ultrasonic Welding und den Airchair und Ich hatte ziemlichen Respekt davor mhm. Und dachte, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und habe Perazza da über, also seine Version ist, dass ich ihn einige Jahre hingehalten habe. Ich glaube, ganz so war es nicht.
Also aber, Sie wollten einen Kunststoffstuhl von dir?
Oder? Ja, er hat es, glaube ich, überhaupt nicht in Frage gestellt, so sehr, welches Material, sondern lass uns was machen. Mhm. Und die waren gerade
in ihrem... Da hatten sie das Know-how und da war es quasi klar für sie.
Da hatten sie das Know-how und, ja. Und für mich als Designer, ich dachte auch, naja, das ist das, was die wohl wollen würden. Mhm. Und dann, naja. Und der Ratze war aber so, der war so... er fand das, er war so nicht einverstanden damit, dass ich ihn im Grunde sozusagen abblitzen ließ, dass er anfing wirklich so zu graben und er wollte eine Lösung dafür finden und kam dann mit diesem Aluminiumdruckguss an und das war ein Anruf. Peraza war immer jemand, der zum Telefonhörer greift und anruft und gesagt, so, wie wäre es, wenn wir in Druckguss Aluminium arbeiten? Und meine Antwort, glaube ich, damals war sofort direkt und ganz klar, ja, okay, jetzt
sind wir am Punkt.
Genau, jetzt sind wir am Punkt.
Und hattest du den Entwurf da schon im Kopf?
Nein, überhaupt nicht. Und ich hatte auch, Und ich hatte auch von Aluminiumdruckguss im Grunde keine Ahnung. Also ich hatte ein bisschen Ahnung von Kunststoffspritzguss mit Authentix, einer kleineren deutschen Firma, hatte ich sehr früh die Gelegenheit, damit zu arbeiten. Was jetzt relativiert war, also warum hatte ich dann Angst für Magis einen Kunststoffmöbel zu machen? Nicht nur Angst, ich war auch kein so großer Fan von Kunststoffmöbeln. Ne? Mhm. Kunststoffmöbel, es gibt Gründe, warum man das macht, aber es ist nicht so sofort so, die liegt nicht immer auf der Hand. Und ich dachte, Erdscher habt ihr jetzt gemacht, dann braucht ihr keinen zweiten Kunststoffstuhl, so ungefähr. Naja, Aluminiumdruckguss war dann so plötzlich so eine Tür, die sich geöffnet hat und dann haben wir angefangen. Und bei Magis funktioniert... Also Magis funktionierte immer so, Peraza, der Gründer aus dem Veneto, trifft sich in seiner Region im Restaurant mit
Herstellern.
Mit anderen Herstellern. Das waren seine Kumpels. Die kannte er noch aus der Grundschule so ungefähr.
Das klingt wie ein Kartell.
Ja, ist ein bisschen so ein Kartell. Also man könnte da einen wunderbaren
Film... Auch ein tolles Familienunternehmen. Ja, aber man trifft sich zu Fleischbällchen, ja, und diskutiert die Zukunft.
Ja, spannend. Man trifft sich so in diesen... Und da gibt es fantastische, also Fisch- und Fleisch-Restaurants. Und da treffen die sich, da spielen die auch Karten zusammen. Perfekt. Und haben so... Alle, das sind, ja, heute würde man sagen, so Gründermentalitäten, die waren einfach Unternehmer, die sind da irgendwie reingewachsen und waren so, also Produzenten wirklich so von so Vollblut, also aus Überzeugung. Und das hat denen einfach Spaß gemacht und die waren so eine Generation auch, die natürlich Dinge aufbauen konnte. Innerhalb ihres, ne, Italiens, ihrer Region, innerhalb von Europa. Da war wirklich so eine Stimmung einfach. Und das waren alles wahnsinnig tolle Typen, sind es auch noch viele. Echte Unternehmer, aber mit so einer Neugier, Leidenschaft, Risikobereitschaft, Dinge auszuprobieren. Und Peraza war sehr, sehr speziell. Peraza ist jemand, der unglaublich belesen ist, sehr gebildet, irgendwie seine Leidenschaft für Design gefunden hat, aber über Umwege, aber ich würde sagen, jemand, der sich in der Designgeschichte wahnsinnig gut auskennt. Also der, mit dem kann man so alle Referenzen so, ne, so im, einfach so sich so zuwerfen.
So ein Ping-Pong-Spiel.
Und der versteht alles und er hat, obwohl Peraza so jemand ist, der überhaupt keine praktische Ader hat, also der kann wahrscheinlich mit einem Schraubenzieher keine Schraube irgendwie in ein Stück Holz drehen. Das interessiert ihn einfach nicht. Es interessiert ihn auch Technologie nicht so sehr, ich bin selber, tüftel da selber rum, sondern er hat immer so eine industrielle Vision gehabt. Also Industrie ist das Vehikel und Technologie ist das Vehikel dafür, Dinge zu ermöglichen, neue Dinge zu schaffen und neue Dinge, die irgendwas besser machen für die Gesellschaft. Also Peraza ist ein Mensch, der Menschen liebt und der wirklich, ich würde sagen, alles, was er macht, macht er für Menschen so. Im Sinne, er will Geschenke machen für Menschen. Und alle Produkte von Magis sind Geschenke für Menschen. Schöne Dinge, gute Dinge, Dinge, die das Leben besser machen. So, das treibt ihn an. Und
ja, auch, dass er Design quasi zugänglicher macht oder auch von namhaften Designern wirklich für Alltagsgegenstände. Ja. Das wollte, glaube ich, das habe ich mal gehört von ihm, dass er das sozusagen. Und das macht das Sinn, diese große Skalierung natürlich, dieses Industrielle dann möglichst vielen Leuten zu ermöglichen, sich wirklich mit gutem und schönem Design zu umgeben, auch wenn es Alltagsgegenstände sind.
Genau.
Im Endeffekt, ja.
In derselben Zeit, über die wir sprechen, hat damals IKEA diesen Begriff so geprägt, Demokratisierung des Designs. Peraza hätte das so abgeschüttelt, aber im Grunde hat er an einer ähnlichen Idee gearbeitet, nur natürlich ganz anders als IKEA, sondern viel italienischer, viel mehr so ein italienisches Familienunternehmen und mit immer, Peraza war immer interessiert an sehr besonderen Dingen, also während andere Firmen versuchen, ne, zum guten Standard zu finden. Peraza wollte immer so das. Ne, und dafür hatte er so einen Riecher, das Besondere zu schaffen. Und also ich würde sagen, also meine Karriere wäre eine andere ohne Peraza. Und Peraza hat in mir Dinge geweckt und aber auch aus mir herausgeholt, die sozusagen weit über das hinausgehen, was ich selber hätte schaffen können.
Was hat er in dir gesehen, glaubst du?
Naja, er hat glaube ich, also wir waren uns ähnlich in dieser Lust, Dinge auszuprobieren, Dinge anders zu denken, über so gewisse Grenzen hinauszugehen, auch aus so einer Komfortzone zu gehen. Und gleichzeitig aber, wie ich eben schon sagte, sind wir beide, glaube ich, Menschen, die sehr klar auch wissen, was es historisch schon gibt. Und also es ist auch, ne, man orientiert sich schon an den Dingen, die gut sind, die richtig gut sind, auf die man so fast neidisch ist, weil man sagt, boah. Und ich glaube, wir waren uns da sehr einig auf so eine Art und Weise, die gar nicht, also es gab einen gewissen Altersunterschied zwischen uns, der, obwohl wir über sehr viele Jahre sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben, also wie täglich waren wir in Kontakt über viele Jahre, blieb das so auf so eine schöne Art und Weise, so eine altmodische Beziehung, die ganz klar, ne, so, also ich war so das, der Junge, und da gab es sozusagen ihn, der Ältere.
War er Mentor oder war er Vorbild?
Er war eher Mentor. Er war Mentor, weil er mir auch wahnsinniges Vertrauen ja geschenkt hat. Also Projekte wie Chair One ist schon eine Vertrauenssache auch, weil man, ne, also da, so ein Projekt ist ja auch sofort an sehr große Investitionen gebunden. Ja. Also da geht es auch um viel Geld und um das Geld und irgendwie auch um diese Verantwortung, da mit diesem Angebot des Projekts auch was wirklich Gutes zu machen, alles möglich zu machen. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Tarazza ist nicht jemand, der mit allen Menschen kann. Es gibt auch Designer-Kolleginnen, deren Arbeit ich sehr schätze und ich denke, das wäre toll, wenn die für Magis arbeiten könnten. Und da hat das nie funktioniert, diese persönliche Beziehung. Bei mir hat es funktioniert und auf so eine, ja, manchmal total kryptische Art und Weise, weil Perazza ist, also man muss dazu sagen, wir sprechen Englisch miteinander, inzwischen auch manchmal Italienisch, weil mein Italienisch inzwischen besser geworden ist. Und, aber das Sprachliche war, würde ich sagen, nicht der, sozusagen, das war nicht die Verbindung. Das war so eine, so wir mussten gar nicht viel reden und haben uns verstanden. Und das ist selten. Also das, und deswegen würde ich sagen, das ist sehr einzigartig, wenn man das erlebt in der Karriere. Ich hatte das in so einer Zeit, wo es für mich wirklich so, also mich so auch abheben ließ, so aus dem, wo ich vielleicht sonst, ne, also sonst wäre ich auch glücklich geworden als Mensch, als Designer, aber Perazza hat meine Karriere auf so, in so eine ganz andere Sphäre gebracht.
Ich habe so viele Fragen zu dieser Geschichte. Die erste ist, du hast gesagt, sein Antrieb war es, den Menschen Geschenke zu machen. So hast du mal heruntergebrochen. Was war dein Antrieb damals?
Mein Antrieb, ich glaube, ich habe einfach Lust, Dinge zu machen. Die Dinge, die ich mache, sind immer für Menschen. Also der Mensch steht da auch bei mir absolut im Zentrum. Aber ich bin nicht, also mein Antrieb ist nicht dieses Geschenke machen, sondern die Lust an, ne, Dinge entstehen zu lassen. Und ich bin ja gar nicht der Designer, der eine Idee hat, sondern der sich eine Idee erarbeitet. Also wenn Perazza mich anruft und mir von einem Material erzählt oder sagt, da kennt er eine Firma und mit der könnte man was machen, dann bringt mich das auf eine gewisse Spur und dann entwickelt sich über diese Spur, entwickeln sich dann Ideen, aber das Entwickeln, eben habe ich es Arbeit genannt, das ist tatsächlich eine Arbeit. Also bei mir erleuchtet nicht sofort diese Glühlampe mit der fantastischen Idee, sondern das ist so ein sich annähern, ausprobieren.
Progress.
Ja, es ist wirklich so ein Work in Progress, inklusive all der Verirrungen, Fehler, Windungen. Aber also diese Industrie, über die ich spreche, Magis und auch andere Firmen, diese Industrie der Möbel, die ist ja eine kleine Industrie und die ermöglicht das. Also dieses Arbeiten, was ich brauche, das eigene Büro schon mal, aber auch die Zeiträume, die man hat, die Phasen über einfachste Modelle, Mockups, Prototypen, Dinge entstehen zu lassen, zu entwickeln, selber zu verstehen, was das ist, was man da macht, das taugt mir. Das ist so, darin habe ich so auch meine Kraft gefunden, ne? Und ebenso, also man macht Dinge und darüber, dass man sie macht, versteht man sie. Ich jetzt nochmal auf Chair One zurückkomme, der damals, als wir den zum ersten Mal präsentiert haben, war das so wie so ein UFO vom anderen Stern. Für uns, wir hatten daran schon 2 Jahre gearbeitet, für uns war das totale Logik, es war so logisch, das musste so sein. also man hat so, man erarbeitet sich das sehr, sehr, sehr schrittweise und durchaus auch langsam und baut so eine Logik auf, warum die Dinge dann doch so sein müssen, wie sie sind, auch ne, wenn das von außen betrachtet im ersten Moment. Ja, eben habe ich gesagt, das sind Dinge, die versteht man erstmal nicht. Ist komisch.
Aber ich liebe dieses Gespräch, ja, weil da hinten steht quasi manifestiert ja. Das Werk deiner Arbeit über 2 Jahre, die du dann präsentiert hast. Vielleicht nicht mit dem Sockel, aber es ist schon was Tolles, oder? Wenn man auf etwas schauen kann, materialisiert, woran man so lange gearbeitet hat. Und ich finde es sehr spannend, du hast mir gesagt, Design ist für dich ein Abenteuer, bei dem man nicht weiß, wohin der kreative Prozess einen bringt, was er hervorbringen wird. Ist das vielleicht der Reiz daran, dass dich an deinem Beruf, an deiner Leidenschaft so festhalten lässt?
Ja, total. Und also ich glaube, mit dem Abenteuer meinte ich auch bildhaft wirklich so eine Abenteuerreise. Also man begibt sich irgendwo hin, wo man noch nicht war. Und wenn man sich auf eine Abenteuerreise begibt, dann hat man, ja, es gibt schon ein Ziel. Man weiß nicht, ob man da hinkommt. Man bereitet sich auf so eine Reise vor. Ne? Man schaut sich Landkarten an, man studiert Gelände, Klima, man
rüstet sich aus.
Man rüstet sich aus und hat so, ne, all das. Und das tun wir als Designer, aber ja, kommt man da hin, an dieses Ziel vielleicht? Der Weg ist auch schon natürlich Teil dieser, ne, dessen, worum es da geht. Also nicht nur oben am Gipfelkreuz das eine Foto, sondern irgendwie dieser ganze Aufstieg oder diese ganze Reise ist schon Teil dessen, um was es geht. Aber manchmal kommt man da gar nicht hin. Und also es gibt viele Enttäuschungen. Es gibt auch diese, natürlich irgendwie auch die Niederlagen oder dass man so eine Reise abbrechen muss. Oder man kommt ganz woanders hin und denkt, ach, auch schön hier. Mhm. Ne, so, also dieses...
Ist es Zufall manchmal?
Ja, und das sind auch Zufälle. Und ich finde, man muss auch für diese Zufälle offen bleiben. Und wie gestaltet man diese Reise und diesen Prozess und ne, die Planung? Ja, man plant das alles und dann passieren aber natürlich so viele Dinge. Und es ist ja dann so ein Abwägen. Ist das Hindernis, also ich muss dieses Hindernis sozusagen
überwinden.
Ich muss da drüber
oder durch
oder
außenrum.
Ja, oder das Hindernis zeigt mir irgendwie, naja, da gibt's das geht einfach nicht. Aber wenn ich nach rechts gehe, da tut sich Licht am Ende des Horizonts auf und vielleicht folge ich dem anderen Licht. Und diese Offenheit, also das verhandelt man ja während des Prozesses. Ich finde, als Designer braucht man eine gewisse, also man muss stark sein, so in Entscheidungen zu treffen. Aber Entscheidungen sind nicht immer nur durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand, sondern ist so ein Abwägen und Ausdauer und Rückgrat ist schon wichtig, also dass man nicht sofort kippt, das ist schon sehr wichtig, aber manchmal tut es auch gut, nachzugeben und so umzudenken und da, also das ist so ein Verhandeln. Ich habe das sehr gelernt, irgendwie würde ich sagen.
War das so dann bei der Zusammenarbeit mit Planck, wo du dann ja quasi, die ja eigentlich aus dem Holz kommen, wo du dann das Kunststoffthema angegangen bist, oder da war ja dann auch, das war glaube ich auch so eine Love-Hate-Relationship zu Beginn oder wo?
Eine Liebe auf den ersten Blick oder so eine Chemie, die sofort funktioniert hat. Mhm. Also auch Planck gehört zu den Firmen, die auch
starke Vision.
auch meine Karriere sehr stark geprägt haben und weiterhin prägen und auch das sehr über die persönliche Verbindung mit den Planks und die erste Begegnung.
Auf einer Raststätte, oder?
ja. Du weißt ja besser Bescheid.
Die Planks, habe ich die auf der Raststätte kennen? Naja, da war ich ja damals noch in München, das war so viel näher und der Martin Planck, der Senior damals und Michael, also Martin als Südtiroler aus der Nähe von Bozen hat, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Österreich einfach, das war so...
Hindernis.
Naja, das hat so... Da ist man einfach durchgefahren. Aber für ihn die nächstgrößere Stadt, zu der er sich im Grunde zugehörig fühlte, war München. Mhm. Das heißt, für ihn war das so, das war ein kurzer Ausflug, nach München zu kommen. Mhm. Und die sind immer morgens weiß ich nicht. Die waren um 9 Uhr waren die in München. Also Martin, so ein toller Mensch, auch so jemand extrem bodenständig, natürlich so mit so einer Kultur auch sein, so der Südtirol und seiner eigenen Kultur verbunden und gleichzeitig total offen. Mhm. Der Martin hat eine unglaubliche Entwicklung ja mitgemacht und auch angetrieben, nämlich das väterliche Unternehmen der Produktion der Holzstühle erstmal in so eine andere Dimension zu bringen, nämlich so zu industrialisieren, dass die sehr erfolgreich waren und diese Brettschemel, Wirtshausstühle auf einem sehr hohen Niveau, aber extrem industriell hergestellt haben. Und dann hat er gesagt, aber jetzt für meinen Sohn Michael, dem kann ich dieses Unternehmen nicht übergeben. Ich muss vorbereiten, was der Michael sozusagen, was für den Michael eine Zukunft sein wird. Mhm. Und er war bereit, so alle Stecker zu ziehen, Produktion aus, hat sich dann mit einem Typ, den ich nie kennengelernt habe, einem Münchner Berater zusammengetan, der hat ihm gesagt, Herr Planck, wissen Sie was, also Stecker ziehen, Satellitenschüsseln aufs Dach und erstmal so alle Fühler ausstrecken, was ist da draußen, und dann sind die eben auf dieses Design-Thema gekommen und Design und Technologie, das ist die Zukunft in dem, was ihr eigentlich könnt und macht und machen könnt, und dann hat er diese Umwandlung betrieben und ich bin in einem Moment da reingekommen, da waren die nicht an diesem Nullpunkt, sondern schon so ein Stück weit gegangen, aber Miura damals, unser erstes Projekt, war wirklich so ein, für sie glaube ich, so ein Game Changer. Jetzt rückwirkend kann man sagen, einfach weil das Produkt sehr erfolgreich geworden ist und ähnlich wie Chair One so ein Ding war so, was man so noch nicht gesehen hatte oder nicht so aufgefasst hat. Und wir waren damals in so einem ähnlichen Prozess, haben so angefangen und die Idee, wir machen einen Barhocker, das kam von den Planks.
Ja, ich glaube, sie wollten einen, der stapelbar ist und nicht dieses Säulendrehgestell hat, wie damals halt so, ich sage jetzt mal, La Palma.
La Palma, das Ding gab es damals, das war
der erfolgreichste auf Barhocker Markt. Irgendwie.
Ja, und dieser Lem hieß der, glaube ich, hat den Bombo-Hocker von Magis so ein bisschen abgelöst. Mhm. Und Planck wollte einen Barkonhocker machen. Das mit dem Stapeln, glaube ich.
Kam das von dir?
Das kam von uns, glaube ich, gemeinsam. Mhm. Und wiederum, das sind so Dinge, die erarbeitet man. Also man kommt da drauf, weil man irgendwas macht. Also das Machen, das Ausprobieren ist ja eine Form des Denkens. Und im Grunde, es gibt auch ja, also manchmal gibt es so auch stupide Sachen, die man macht. Ich finde immer, während man so relativ mechanisch irgendwas macht, kann man ganz viel denken. Mhm. Ne? Und dieses so an irgendwas, wir haben an diesem Modell so rumgearbeitet und da entsteht natürlich so ein Denkprozess des Hinterfragens. Ne? Und wie kann man dem Barhocker irgendwie mehr Charakter geben, mehr Logik, komme ich wieder drauf, so eine eigene Geschichte geben. Und so sind wir dann auf das Stapeln gekommen, als so ein, plötzlich, das war wie so eine Entdeckung, die so, ja, eigentlich könnte man sagen, liegt doch auf der Hand. Alle Stühle waren damals schon, ja, bei einem Stuhl denkt man sofort an Stapelbarkeit. Bei den Barhockern gab es das eigentlich kaum. Und das hat dann im Grunde die Geometrie geprägt und sozusagen, also dann war eben die Logik, okay, wenn das stapelt kann, dann müssen wir die Geometrie auf eine bestimmte Art und Weise aufbauen. Und das wurde dann relativ komplex und dann waren wir so am Ende auch unserer Möglichkeiten mit, ist das jetzt ein Rohrgestell geschweißt oder aus Holz? Und dann war, und das war, glaube ich, der Martin, der dann gesagt hat, so, jetzt nehmen wir das in die Hand, wir machen das jetzt aus Kunststoff. Mhm. Und der dann ja auch sofort eine Partnerschaft gefunden hat mit der Firma Vivi, die, also so eine Spritzgussfirma im Veneto, Lorenzo, der Chef dort, der auch sofort so Teil des Teams wurde und im Grunde verstanden hat, was wir da machen wollten und wie können wir das umsetzen mit den Mitteln, die Planck hatte, mit Möglichkeiten, die Vivi, diese Spritzgussfirma, gesehen hat. Wir machen das auch ein bisschen anders als akademisch nach dem Lehrbuch. Und so entstehen so Projekte, ne, die bekommen so eine Dynamik. Da bin ich als Designer natürlich Teil und von Anfang bis zum Ende und vielleicht, ja, hat man als Designer, gibt man gewisse Impulse, die sehr wichtig sind und prägend sind, aber das ist, also sowohl Miura, der Hocker, als auch Chair One sind zu dem geworden, was sie sind, weil die Konstellation der Sterne tatsächlich damals so ideal war, die Menschen, die da mitgearbeitet haben. Insgesamt die Stimmung, die man hatte, wir machen das, wir probieren das, also nach dem Motto, so, wir trauen uns das zu, das geht.
Aber es war auch was radikal Neues.
Das war radikal Neues.
Also von der Formensprache, wie die Produkte, auch die Funktionalität dann, also im Endeffekt waren mehrere Komponenten sehr neu. Ja. Heutzutage kann man sich sehr schwer vorstellen, wenn man in der Zeit lebt. Ich glaube, du wolltest, dein Ansatz wäre nicht, dass du jetzt was komplett Neues machst.
Genau, weder
das,
bei Chair One
noch funktioniert wahrscheinlich auch nicht.
Aber wir wollten so einen Weg gehen und so ist es ja im Design. Also die Typologien sind ja mehr oder weniger immer wieder dieselben. Also Barhocker gibt es schon hunderte, tausende Stühle und so weiter. Das heißt, der nächste Barhocker baut auf Barhockern, die es gibt, auf einem Wissen, auf auch Dinge aus anderen Bereichen. Design ist eine Praxis, eine Form von Evolution. Ne? Man entwickelt Dinge weiter und eben diese Wegstrecke, die man sozusagen weitergehen will von dem, was es ansonsten schon gibt, das ist das, was es ausmacht. Das ist das, was uns, glaube ich, alle antreibt. So. Das ist
irgendwie wie Wissenschaft fast, oder?
Ein bisschen
es baut alles auf dem, was Menschen vor einem bereits gemacht haben.
Genau, und wir gehen so eine Wegstrecke weiter und das ist dann der Staffelstab, den man den Nächsten weitergibt, weil das Chair One irgendwas ausgelöst hat für andere Designerinnen, Miura und alle arbeiten. Also so empfindet man das. Und das ist auch Teil der Leidenschaft, die man dafür hat. Mhm. Und man kriegt man auch sehr viel zurück. Ne? Es ist ja, also was treibt einen an? Man kann sich selber antreiben oder so in dem kleinen Kreis mit den Planks und so. Aber wir sind natürlich alle auch abhängig von so dem, so der Resonanz, die man so von außen kriegt. Und ich kann mich noch erinnern, wie Planck, also gerade bei Planck, damals mit dem Miura-Hocker in Mailand auf die Messe gegangen ist. Das war noch die Messe in der Stadt, also noch vor Roh.
War ich auch.
Und im ersten Stock, ne, Planck war eine kleine Firma, die hatten dann irgendwie einen Stand im ersten oder zweiten Stock in der Messehalle und kommt da überhaupt jemand hin, so ungefähr. Und also wir, Planck sind extrem gut organisiert, da war alles fertig, alles so, ne, so bereit, und an diesem Tag vor Messeeröffnung oder zwei Tage vor Messeeröffnung war der Messestand, der stand da, und diese Miura-Hocker standen da aufgereiht und waren so ungefähr noch nur mit so einer Decke, so, es ging nur noch so am nächsten Morgen diese Decke zu enthüllen, und ja, irgendwas, man spürte, dass, also da in dem Moment haben wir, da waren wir, wir waren so überzeugt davon, ja, dass wir da was, da, wir hatten da was mitgebracht. Das war so der, so, ne, ist ja ein Markt irgendwie, die Messe Mailand, man hatte so diesen, irgendwie den schönsten Apfel, oder aber so ein, ne, der Apfel trifft es nicht, weil man hatte wie so eine besondere Frucht, oder ja, man hatte da was mitgebracht auf den Markt. Und dann das lief dann ziemlich schnell so in den ersten Tagen, dass der und der war da, der war da. Man hörte, also es gab noch kein Social Media, also der Informationsfluss war, das war so
Word to Mouth.
Ja, genau, das war so Mundpropaganda, aber du musst da hingehen, das musst du dir anschauen. Und so ging das.
Da schauen ja auch die anderen Hersteller dann.
Ja,
das
ja.
Das ist das coole Mailand.
Da, ja, also wenn man dann alle zusammen,
ja, wenn es was Spezielles gibt.
Und ich glaube, es gibt
Rolf Fehlbaum war, ja. Rolf Fehlbaum war auf dem Plankstand und Rolf Fehlbaum hatte zu dem Zeitpunkt noch nie von Plank gehört, würde ich behaupten.
Hat er von dir gehört?
Ja.
Das schon.
Okay. Ja. Und Perazza. ich glaube, Rolf Fehlbaum war jemand, der dann dem Martin Planck ein Kompliment gemacht hat, auf dem Messestand sich vorgestellt hat und gesagt hat, das findet er toll.
Wow.
Der Perazza kann das nicht. Der ist, glaube ich, so ein bisschen so um den, so wie so ein Fuchs um den Messestand geschlichen und hat, glaube ich, irgendwas zur Kenntnis genommen. und war so, der war so.
Für mich wollte er kein Kunststoff mehr.
Genau. Ja, genau. So
ist natürlich auch
ein bisschen sowas war. Also, ich glaube, er war einfach so, eben habe ich gesagt, es gibt ja so Dinge, auf die ist man neidisch, und die treiben einen aber an. Und der Perazza war so, okay, da gibt es plötzlich eine Firma, die kann auch, die tritt hier auch auf mit so einem gewissen Selbstbewusstsein und mit so, die packen sowas aus, worüber man redet. Das fand er natürlich toll, aber so im Sinne, das hat ihn angespornt.
Ich finde immer, wenn man Erfolg hat, dann braucht man für die Mythen und die Geschichten nicht zu sorgen. Ich habe gelesen an mehreren Stellen, dass du unter ziemlichem Druck gestanden bist oder zumindest erzählt man sich das, nach Chair One vor den nächsten Designs. Hat dich dieser Barhocker vor einem One-Hit-Wonder im großen Erfolg bewahrt, würdest du sagen?
Nee, also würde ich es anders erzählen. Also erstens muss man sagen, dass Chair One, wir hatten das zwar gemacht, aber Chair One hat wirklich 4 Jahre gebraucht, um überhaupt im Markt dann anzukommen.
Am Anfang keiner verstanden.
Das heißt, ja,
dann erst.
Genau, das hat eine Zeit gedauert. Also ja. Natürlich unter so im engsten Designzirkel und unter Kolleginnen, da bekam man so eine Anerkennung, aber das Ding war nicht so groß. Und ich habe für mich selber so eine ganz klare Entscheidung getroffen, und das war wirklich nur so aus dem eigenen Gefühl. Das, was wir bei Chair One gemacht hatten, das ließ sich nicht wiederholen. Und ich wollte das nicht, ich wollte sofort davon weg. Zumal von der Oberfläche, die das ja hat, also eben dieses Aha, das ist so ein Stuhl, heißt es dann so im Stealth-Bomber-Look oder im, ne, so im, so, und wir haben den gar nicht im Stealth-Bomber-Look entworfen, sondern aus einer Logik von Konstruktion ist das entstanden. Und ich hatte sofort das Gefühl, das ist so...
Standalone.
Ja, geht's da nicht weiter.
Ah, okay.
Und Miura war eigentlich, kam gerade zur rechten Zeit, also ich weiß gar nicht, inwiefern sich das überschnitten hat, also ob wir noch an Chair One gearbeitet haben, als wir schon mit Miura angefangen haben.
Miura war 2005, glaube ich, dann released.
Ja.
Und Chair One dann aber gearbeitet hat, ist wahrscheinlich 2004 oder 2002.
2004 kam der auf den Markt, wir hatten Chair One aber, glaube ich, schon 2 Jahre vorher mal gezeigt. Im Grunde war, also Miura, und wenn man sich die beiden nebeneinander anschaut, Miura ist ja sehr viel organischer, weicher. Also da waren wir, ne, wenn Chair One ist im Grunde so, das sind die Knochen, das Skelett. Und Miura waren die Muskeln eigentlich, ne? Das hatte sowas Muskuläres.
Das ist ein guter Vergleich, ja.
Und das war eine sehr bewusste Entscheidung, die hat mich gar nicht unter Druck gestellt, sondern ich glaube, also vielleicht, wenn es Miura nicht gegeben hätte, dann wäre so ein Druck entstanden. Aber da es Miura gab, war sofort dieses
oder
Ventil
gleich der nächste
da.
Hit.
Ja. Es war sofort das Ventil da, eben selber weiterzugehen und sofort, also ich habe mich gar nicht damit aufgehalten, mache ich die Kopie von meinem.
Vielleicht war es auch gut, dass eine andere Typologie war, nämlich ein Barhocker dann. Und nicht, wenn es ein Stuhl gewesen wäre, vielleicht wäre es noch mal schwieriger gewesen.
Auch ein ganz anderer Hersteller. Mit Planck habe ich ja ganz anders gesprochen. Da ist der Prozess ein ganz anderer. Das war. Und im Grunde, also Magius war in der Zeit von Chair One, also die waren schon so sehr im Fokus der Presse, der Designszene. Ne? Die hatten Bombo gemacht, die hatten Chair One gemacht. Air Chair. Also das war so eine Firma, die waren so auf der Höhe von allem. Und Planck, wie gesagt, waren total unterm Radar. Und das war im Grunde auch sehr gut für mich damals in so einem ganz neutralen Raum mit Planck.
Mit einer Firma zu beginnen eigentlich
auch,
oder?
Mit einer Firma zu beginnen, und wir waren so, also wir konnten das, also wir hatten gar kein Bewusstsein für Öffentlichkeit. Wir haben das total auch so sehr für uns entwickelt und auch mit Planks, mit dem Planks hat das so, ne, war so diese Chemie da, das gegenseitige Vertrauen, so ein eigentlich magisches Verständnis dafür. Und es war immer so, so das stärkere Argument, die stärkere Idee war immer, die hat, ne, hat alle anderen überzeugt, mitgezogen und so. Und, aber wir waren in so einem, in so einem Schutzraum eigentlich, weil das so gar nicht, ne, man gar keine Öffentlichkeit. Und das, glaube ich, war gut. Ich würde bis heute behaupten, dass ich, also weil du vorhin sagtest, stand ich unter Druck. Ich bin empfindlich gegenüber so einem Druck oder so ein Druck macht mir durchaus was aus. Ja. Also und ich glaube, dass ich so immer so eine also die auch Magis, Planck, auch Floss hätte ich immer zu den Firmen gezählt, die sind schon für uns designaffine Menschen, sind das große Namen, aber es sind eigentlich keine riesigen Firmen und ich habe für die immer viel besser gearbeitet als für die wirklich Großen, die manchmal angefragt hatten und habe mich da versucht, aber es hat eigentlich nie hingehauen. Ich fand immer da so das ganze Gepäck, so ein Ballast, der an den großen Firmen hängt, ist mir, ich habe das immer eher als tatsächlich Belastung empfunden, während die kleinen Player, Magis, Planck, da habe ich mich wohl gefühlt.
Ich habe das Gefühl, du brauchst Menschen.
Ja, stimmt das? Ja, und das, ja, genau, diese kleine Größe sind dann, ist eben auch der sehr direkte, persönliche und absolute, natürlich auch Freund, das sind ja auch Freundschaften, die da entstehen. Freundschaftlicher Dialog schafft so das Umfeld, was mich auch so, mich dann inspiriert oder so, dass so mehr aus mir herausholt als so, ne, so eine
Marketingabteilung von einer großen Firma.
Ja, die Marketingabteilung, so diese sehr corporate, diese Corporate-Strukturen, wo man so eine, im Grunde, ja, da wird man reiner Dienstleister. Ich habe es eben schon angekündigt, erwähnt, so mein Verhältnis zu Perazza, der so einfach bis. Ich habe mich, also wenn wir Italienisch sprechen, dann siezen wir uns immer noch nach all den Jahren. Und mit Martin Planck, der auch älter war, haben wir uns geduzt, aber es war immer auch so ein Respekt da. Also wenn ich jetzt von persönlichen und Freundschaften rede, dann ich finde, es funktioniert auch deshalb gut, weil man hält trotzdem so eine irgendeine Spannung, die ich mag die eigentlich und man ist nicht sofort so nur Kumpel und also es gibt ja, es ist ja ein Unterschied, ob, also ne, die sind die Unternehmer, sind deren Firmen und ich arbeite für sie, das ist ganz klar und also diese Unterscheidung ist mir immer wichtig auch.
Kannst du das noch sagen? Bei Miura würde es mich interessieren, weil ja dieser Spoiler vom Lamborghini, hast du den gesehen und hast du dir gedacht, oder hast du danach gedacht, du gibst den Namen wegen Lamborghini, da war das schon fertig mit der Sitzfläche und diesem kleinen Spoiler hinten. Nee, was hat da was inspiriert sozusagen?
Nee, muss ich aufklären, die Geschichte ist anders, weil für mich, ich habe mal, nachdem ich meine Schreiner-Ausbildung gemacht habe und bevor ich ans Royal College gegangen bin in London zum Studieren, war ich ein Jahr in Spanien. Ja. Das war die Zeit, als das war, also ich bin 87, 88 in Spanien, und es waren Jahre, in denen Spanien hatte dann 92 sowohl die Weltausstellung in Sevilla als auch die Olympischen Spiele in Barcelona nach Franco-Regime. Spanien war in einem unheimlichen Aufschwung, und da, ich wollte da hin, um irgendwie das zu erleben, aber auch, weil ich die spanische Kultur mochte, die Sprache, die Kultur, und Teil dieser Kultur auch der Stierkampf war, den ich über Hemingway wirklich so entdeckt habe und studiert habe, und dann 9 Monate war ich in Madrid, gelebt habe, total eng verfolgt habe. Also ich war das, was man Afeccionado nennt, also so jemand, der so mit dem Stierkampf-Zirkus so mitgereist ist. Und Miura ist eine der berühmtesten Stierzuchten in Spanien. Also die Miura-Stiere sind, sagte man damals, auf jeden Fall sind die mutigsten Stiere. Und das ist das Merkmal, so was zählt im Stierkampf, und dann für den guten Stierkampf muss der Stier muss mutig sein, also der immer wieder sozusagen
drauf geht.
Angreift, drauf geht, und den Miuras sagt man das nach, dass, also die sind so, das sind so, die gehören zu den besten Stieren in Spanien. Also Lamborghini hat.
Die haben immer Stiernamen, die auch.
Ja, ganz genau. Ja. Also auch der Lamborghini Miura bezieht sich auf die Stierzucht.
Aber ihr habt nichts miteinander zu tun, quasi. Das heißt, ihr bezieht euch beide auf die Stiere.
Beide auf die Stiere. Natürlich liebe ich auch die Geschichte von Lamborghini mit Gandini, so hieß der Designer, der diese auch den Miura entworfen hat und den Count Touch und so weiter. Aber also der Name für mich war nicht so sehr der Autoname als vielmehr der Stier. Also das Ding steht ja auch so ein bisschen so. Ja. Da,
aber er hat auch einen kleinen Spoiler.
Und wir haben ja dann damals dann durchaus, irgendwann kam Monza, ist auch so ein, ne, dann auch so ein Name aus diesem Kontext von Auto, Rennsport, Motorsport, Avus auch. Also ich war halt eben gar nicht so abgeneigt,
spannend auf jeden Fall.
Ja, das hat mich auch wieder Licht ins Dunkel gebracht. Bevor wir jetzt zur Gegenwart und zur Zukunft kommen, würde ich gerne noch einmal, weil du es gerade angedeutet hast, zu deinen Anfängen zurückkommen. Du hast ja begonnen im Handwerk. Und zwar als Schreiner, du hast eine Schreinerlehre gemacht in England damals schon, bevor du aufs College gegangen bist und studiert hast. Würdest du sagen, dass diese handwerkliche Ausbildung wegweisend und sehr prägend war für deinen restlichen Weg, für deine Entwürfe, für deinen Ansatz, wie du an Dinge herangehst, wie du Design denkst, aber auch wirklich, wie du Design produzierst?
Absolut, ja, absolut. Und das habe ich also damals natürlich, also diese Tragweite und die Bedeutung habe ich damals noch gar nicht verstanden, das verstehe ich heute. Ich wollte damals nach der Schule nicht zur Universität. Ich wollte praktisch arbeiten. Ich wollte Bootsbauer werden. Das war mein großer Traum. Und das war damals einfach nicht möglich. Ich habe mich bei vielen Bootsbauern beworben. Ich habe keine Lehrstelle gefunden und bin dann so ausgewichen, und es war dann einfach nur, um irgendwie irgendwas zu machen, habe ich angefangen, ein Praktikum bei einem Möbelrestaurator zu machen, wissend, das mache ich nur jetzt und kurz, und dann mache ich hoffentlich doch noch eine Bootsbauerlehre. Und dieses Praktikum als Möbelrestaurator hat mich zu den Möbeln gebracht. Eigentlich meine totale Leidenschaft. Mhm. Das habe ich darüber entdeckt, aber auch sofort erkannt. Es sind nicht die alten Möbel. Also es sind die Möbel, aber mich interessieren dann auch sehr schnell neue Möbel. Und dann habe ich eben eine Ausbildung gemacht zum Möbelschreiner und habe während dieser Ausbildung, die sehr handwerklich war, exzellent und toll, aber relativ schnell verstanden, dass mich das Handwerk interessiert, aber sozusagen die Erweiterung des Handwerks über die Maschinen eigentlich so in Richtung Industrie, Serienproduktion, das hat mich dann total begeistert und hat im Grunde dann den Industriedesigner aus mir gemacht, der ich heute bin. Aber die Erfahrung über einen Handwerk, über ein Material, über ein Verständnis von Technologie, also Material, Technologie, Maschinen, glaube ich, habe ich so ein Fundament bekommen an Wissen oder auch eher es ist so eine Form des Denkens, das sich durchaus dann übertragen lässt. Also für mich war es dann einfach oder sehr zugänglich auch Metall.
Das wollte ich noch fragen, weil trotz der Schreinerlehre hast du dann eigentlich erst recht viel später mit Holzstühlen begonnen. Also diese Anfangsentwürfe waren ja dann eigentlich gar nichts mit Holz, was ja naheliegend für mich jetzt aus der Ferne wäre.
Ich habe immer diesen Instinkt, dass wenn irgendwas gerade gut geht, dann schähe ich aus, dann
oder war es, weil es formal nicht möglich wäre, weil diese Sachen wären mit Holz nicht möglich gewesen.
Nein, es war sehr bewusst, dass ich...
Okay. Also du wolltest das Material gar nicht angreifen, sozusagen.
Nach der Schreinerlehre war, und so sehr ich das Material auch geliebt oder lieben lernte und auch bis heute, mir war das das war zu klar, zu offensichtlich. Es ist jetzt ganz einfach, ich mache jetzt da weiter. Und in dem Moment passiert irgendwas in mir, was mir sagt, stopp.
So eine neue Herausforderung sozusagen.
Ja, genau. Gesucht. Und deswegen hat es wirklich lange gebraucht. Also es war ein ganz klarer so ein Schnitt.
Das merkt man.
Kein Holz.
Ja.
Und hat lange gebraucht, bis ich da wieder hin zurück bin. Und dann, und ähnlich war es ja so wie mit Chairone, da hätte ich weitermachen können. Das wäre so offensichtlich und einfach und logisch gewesen. Und das wollte ich nicht.
Ist das generell ein Wesenszug bei dir?
Anscheinend ja. Und es ist so, in Zyklen kommt das immer wieder. Und ich glaube, das ist so. Es ist nicht unanstrengend, aber es macht mich, glaube ich, glücklich, weil es mich immer wieder auch so weiterbringt, auch in der, überhaupt natürlich in der Persönlichkeit, wer man ist, wie man, es ist ja so, also.
Aber ich finde, es macht dich auch aus als Designer, weil wir da öfter drüber reden, gibt ja einige Beispiele, die ja, sage ich mal, für mehrere Firmen fast ähnliche oder gleiche Sachen machen, ja, ohne jetzt den Namen zu nennen. Und das, finde ich, kann man bei dir eben überhaupt nicht sagen. Also das, finde ich, das zieht sich so stringent durch. Und das finde ich auch so faszinierend, weil ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, oder zumindest stelle ich es mir schwierig vor, dass man eben das, was mal funktioniert hat, wieder mal einfließen lässt und so. Und dass man dann wirklich jedes Mal sozusagen vom weißen Blatt Papier weg, von der auch, egal ob es jetzt Konstruktion ist, Material ist, Herstellung, industrielles Workshop dann sozusagen, da wieder sich challenged, wieder von Neuem zu beginnen. Und dir macht es offensichtlich Spaß, oder?
Es macht mir Spaß. Und irgendwas in mir treibt mich dahin an. Und das ist, damit bin ich, wie gesagt, es ist nicht ganz unanstrengend, auch natürlich den Moment, wo man auch ein Büro hat und Mitarbeiterinnen und eine Verantwortung für andere. Aber eigentlich bin ich damit sehr gut gefahren. Es ist nicht so, dass ich diesen anderen Weg, dass man so eine Sache hat und das weiterverfolgt. Ich will das nicht werten. Ne? Es gibt also, ich glaube, also die Referenzen derer, die so arbeiten, kennen wir und werden uns wahrscheinlich einig, das ist auch eine tolle Arbeit. Aber ja, für mich selber weiß ich, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, es würde mich nicht
glücklich machen.
Genau.
Ich habe immer das Gefühl, man zieht sich die Komfortzone immer wieder neu. Das heißt, man definiert die Komfortzone immer wieder neu, beziehungsweise sie definiert sich selbst wieder neu. Je weiter man darüber hinausgeht, dann ist man wieder drinnen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mich mit deiner Vita beschäftige, dass es ja jetzt bereits wieder einer dieser Zeitpunkte ist, wo du wieder drüber hinausgegangen bist, weil du hast ja mal gesagt, du willst nie Produzent sein. Und wenn man hier in das Büro hereingeht, sieht man plötzlich lauter Schachteln, wo 25KG draufsteht, ja, deine neue eigene Brand, wo du nicht mehr, jetzt sage ich es provokant, wo du nicht mehr Möbelstücke designst, sondern einfach nur mehr Dinge. Du nennst sie ja auch Thing 1, 2, 3 und mittlerweile 4. Ist das der nächste Schritt, dass du quasi selber deine Marke 25 Kilo, haben wir vorher schon besprochen, nennen wir es jetzt, wo du deine eigene Marke jetzt kreiert hast, eben wieder außerhalb der Komfortzone draußen?
Ja, das war ganz wichtig. Und tatsächlich irgend so genau dieser Zyklus wieder, wo irgendwas hatte sich für mich so eingeschliffen, auch Routinen, ne? So, also das ist die Zusammenarbeit mit Firmen und also auch das, also es ist gar keine, es ist ja gar nicht das Abwenden von der Arbeit für diese Firmen, sondern ich habe gemerkt, dass ich so manchmal auch nicht mehr, also nicht mehr so, man wird manchmal auch so wie zu gut in irgendwas, ne? So, also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles, ne? Aber so, ich spüre das, merke selber so, man weiß dann, wie es geht, zum einen. Zum anderen habe ich gemerkt, dass ich in den letzten Jahren irgendwie so anfing, unzufrieden zu sein, mich über Dinge so beschwert habe, auch so, sogar so ein bisschen gejammert habe. So, ne, vorhin haben wir drüber gesprochen, so die Zeiten von Cherwan und Miura, das waren andere Zeiten, da war so ein anderer Geist so überhaupt in der Gesellschaft, in der Industrie, vielleicht in der Designszene auch. Die letzten Jahre waren schwierig und langsam haben sich so andere Probleme sind so entstanden und Unzufriedenheiten und so. Und im Grunde denke ich, ich mochte mich einfach nicht in dieser Rolle, so zu jammern, mich zu beschweren, weil, ne, im Grunde liegt ja an einem selber. Wie kann man es selber ändern? Und das hat mich dazu geführt, was ich immer behauptet habe, was ich nicht tun wollte oder nicht tun würde, nämlich Dinge selber herzustellen. Jetzt, warum habe ich früher gesagt, dass ich das nicht machen wollte? Zum einen aus Respekt und auch Respekt vor den Unternehmern, mit denen ich gearbeitet habe. Ich dachte, also was die machen, das ist eine sehr besondere, wertvolle, komplexe Arbeit. Das kann man nicht mal einfach so machen. Zum anderen gibt es Vorbilder oder Beispiele von Designern, Designerinnen, die so ihre eigenen Dinge produziert haben. Und da fand ich immer auch, dass es so eine Falle ist, dass man sehr, ne, man man dann sehr eingeengt wird in den Möglichkeiten, die, ne, man ist dann, ne, man setzt alles auf ein Produkt oder auf eine Fertigungsform oder auf ein Bild von Dingen. Der einzige, finde ich, der das immer anders gemacht hat und so ein herausragendes Role Model oder so Beispiel war Ingo Maurer. Ingo Maurer war, ja, das war ein ziemliches Unternehmen, also ein großes Unternehmen, und ist immer total frei geblieben in seiner Kreativität, in dem, was er da entwickelt hat. Also ich glaube, das wird noch auf lange, lange, lange so ein herausragendes, völlig einzigartiges Beispiel bleiben. Aber eben, also so einzigartig, dass ich eben auch wusste, also das ist eben Ingo Maurer, das bin ich nicht. Aber es haben sich Dinge verändert, also eben so um mich herum, ich selber, Technologien, Möglichkeiten tun sich ja auf, die auch es, also heutzutage viel einfacher oder sagen wir mal zugänglicher machen, also Möglichkeiten schaffen, selber zu produzieren, selber zu kommunizieren, selber zu Dinge zu vertreiben, anzubieten, auf den Markt zu bringen. Und und dann habe ich das so schon einige Zeit mit mir herumgetragen und irgendwann den Mut gefasst, und das war tatsächlich so, das war so ein sich so aushandeln mit mir selber, jetzt mache ich es. Und dann ist so ein, und in dem Moment, glaube ich, wo ich diesen Stein so losgetreten hatte, der noch ein sehr kleiner Stein war, ist das Ding so ins Rollen gekommen und ist, also jetzt, wir reden jetzt über zeitlich jetzt 2 Jahre, in denen ist sehr viel passiert und ist das einfach gewachsen und sich weiterentwickelt, und ich habe es überhaupt nicht bereut, also im Gegenteil, ich bin so froh, dass wir es damals gemacht haben. Und so gibt es diese Marke, 25 Kilo, mit jetzt, also wir arbeiten seit 2 Jahren daran, die Marke gibt es offiziell seit einem Jahr, und in diesem einen Jahr haben wir 4 Dinge auf den Markt gebracht und arbeiten an den nächsten Dingen. Wie du sagst, also Thing One, Thing Two und so weiter sind Dinge. Das können Möbel sein, es können auch Objekte, Produkte sein, es könnte auch ein Kleidungsstück sein, es könnte ganz viel Unterschiedliches sein, irgendwann mal. Und das wollte ich mir offen lassen.
Mich erinnert Thing Two ist der Hocker?
Nee, Thing One ist der Hocker.
Thing One erinnert mich ans auf ein Konzert gehen und mich einfach irgendwo draufsetzen, ja, auf eine Stange und auf etwas warten. Und dann habe ich mich wieder mit deiner Biografie etwas beschäftigt und habe dann auch gesehen, Black Flag ist ein Entwurf, den du für Flows gemacht hast, ziemlich recently. Und dann bin ich auf meine Leidenschaft im Punkrock gekommen und offensichtlich auch irgendwie deine Sozialisierung. Ist das vielleicht das, deine Nonkonformität, warum du dich nicht ausruhst auf den Lorbeeren, sondern immer wieder weitermachen musst?
Ja, absolut. Und also, ne, ich glaube, wir wissen beide, dass man, also mit Punk Rock ist, also das ist so ein wertvolles Kulturgut. Man mag das jetzt nicht zu leichtfertig irgendwie so zur Referenz werden lassen, aber irgendwas in dem, was damals entstanden ist, in der Zeit, dieses sehr authentisch, sehr direkt, ohne Umschweife, roh, wahnsinnig kreativ, irgendwas von dieser Energie, glaube ich, hat mich natürlich immer fasziniert. Ich bin kein Musiker, sonst wäre es das Tollste gewesen, ne, da mitzumachen. Ich finde, immer mal, ich höre das, ich höre die Musik immer noch nicht oft, aber wann immer ich das höre, ich höre immer noch, man hört noch diese Energie und dieses, ne, einfach diese, das hat so eine, so, das ist so pur, so, und auch roh und damit radikal im Sinne so elementar, so an der Wurzel setzt das an. Und ich fand das immer natürlich, also sozusagen, weil ich wusste, dass ich nie in der Musik das irgendwie manifestieren könnte, war das immer für mich so ein Vorbild von, so, also so gedanklich zumindest, ne, wie komme ich so mit meinen eigenen Mitteln auch dahin, so ähnlich. Und und also jetzt zurück zu deinem Bild, was ich schön finde, der Hocker, Thing One, da ist ein Hocker ohne Sitz, weil man sitzt auf einem Rundrohr, einem Stück Rohr, so wie man auf einem Geländer sitzt. Und dieses Gefühl, also kennt jeder und assoziiert man vielleicht mit, ja, genau, in solchen, ne, in solchen Jahren und in so einem Umfeld. Das ist gut, das ist gut genug, oder eigentlich gerade gut, weil es so wenig ist und und wen schert es irgendwie, da geht es überhaupt, also erfüllt ja eine Form von Ergonomie, aber eben angemessen. Und ich finde, also ich habe mich ja viel mit Sitzen beschäftigt, mit dieser Idee von Komfort, die mir eigentlich absolut zuwider ist. Also zuwider in dem Sinne, dass wir uns alle einigen auf was schön komfortabel ist. Ja. Komfort ist sehr relativ. Es gibt ganz viele Interpretationen, Definitionen davon, was komfortabel ist. Und wenn du auf ein Konzert gehst, dann ist auf dem Geländer sitzen sogar ziemlich komfortabel.
Absolut.
Oder wenn man in der Bar ist oder ich hier im Büro kurz mit irgendwelchen Mitarbeitern spreche, dann es gibt so eine Form von Sitzen, da ist das Sitzen auf einem Geländer, auf so einer Stange, das Beste, was es sein kann. Aber Thing One war dieser erste Stein von 25 Kilos, 25 Kilo, und ist auch, würde ich sagen, heute noch so, ist Gott sei Dank so die Referenz, das Vorbild für alles, was dann, also daran muss ich alles messen können. Und Thing One, also der Hocker, war etwas, wo ich dachte, wenn wir das machen, das kann man mit, also kein Hersteller, mit dem ich arbeite, auch die tollen, ne, auch die Planks, auch die Magis, die bereit sind, vieles zu machen, was nicht üblich ist, ne, also Wege zu gehen, Grenzen zu pushen, würden das nicht machen, aus verständlichen Gründen. Ne? Das ist ja gar nicht, das, wie gesagt, das ist keine Kritik, sondern ich verstehe, warum die das nicht machen würden. Aber das bedeutet ja nicht, dass diese Idee keinen Platz finden darf. Also warum muss die Idee deshalb in der Schublade verschwinden? Oder? Also haben wir es selber gemacht. Und ich bin so froh, dass wir es gemacht haben. Ich bin, bin froh über den Entwurf, der auch, wie die anderen Dinge auch, sich entwickelt hat, nicht sofort so klar da war. Also das Geländerrohr, das gab es am Anfang nicht, obwohl man jetzt denkt, naja, darum geht es ja.
Ja, stimmt, stimmt. Eigentlich war der Unterbau vorher,
ja.
Eher da.
Ja, war der spannend. Unterbau.
Das ist der Prozess, oder?
Ja, und man erst, weil wir ne, über so und so viel Prototypen ausprobieren und immer wieder dieses Intervall, ja, es ist gut, aber es ist noch nicht auf dem Punkt, es ist am Schluss so einfach, ne, dann fällt es einem ja wie Schuppen.
Ja, ich fand es ganz schön. Ich habe es das erste Mal in Mailand gesehen, letztes Jahr.
Ja.
In dieser schönen Installation, sage ich jetzt mal. Ja, und dann habe ich es aber zum zweiten Mal in Kopenhagen gesehen.
Ah, hast du
in gesagt? Diesem Space, das so ein bisschen universitär und Coworking ist. Und die hatten es aber quasi wirklich im Einsatz dort. Ja. Also mit so Studis und. Und die haben es richtig cool benutzt. Und da erst ist mir so, ja, okay,
I get it. Dann hast du es verstanden?
Naja, weil es auch dort so. Das ist wie bei Grafikdesign.
Ja.
Das ist das, was der Wolfi macht zum Beispiel. Das ist das, was keiner versteht. Dieses extreme Weglassen und dann in den Raum dort, der halt sehr industriell ist, haben die halt so gut gewirkt. Das war einfach, wie wenn es für dort entworfen worden wäre.
Aber also interessant, also dass du es an beiden Orten gesehen hast. Ich habe es leider in Kopenhagen gar nicht gesehen. Wir haben es, ich weiß, wie das war in Mailand, habe es da natürlich sehr genau beobachtet und natürlich als wir angefangen hatten, diese Marke zu gründen, das war 2024 ungefähr um diese Zeit, dann fingen wir an, das so zu entwickeln. Im Herbst war es dann, im Herbst 2024 war es klar, ja, das gibt es jetzt und jetzt müssen wir es öffentlich machen. Also der Launch war da, ich dachte nie an irgendwas anderes als wenn, dann gehen wir nach Mailand auf die Möbelmesse. Aber wo da in der Möbelmesse und wie kann man sich das leisten? Und dann habe ich den Paul Cornett gefragt, der war der Art Director von Capsule Plaza, Spazio Mallorca, ob ich da irgendwie, ne, ich hatte diese neue Marke und möchte irgendwie da sein. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte gar kein Aussteller sein, ich will das gar nicht ausstellen, schon aus dem Grund nicht, weil ich überhaupt nicht die Zeit hätte, da irgendwie zu stehen als Aussteller. Und ich dachte immer, ich will die Sachen einfach nur, ich möchte die da hinstellen und die Leute und so für die Menschen, dass sie die Sachen benutzen. Und das wäre der Test. Funktioniert das? Und wie funktioniert das? Und im Grunde so die Dinge, gerade der
annehmen.
Ja, und gerade der Hocker nehmen die Leute das an oder nicht, wobei es ja gar nicht darum geht, nehmen alle das sofort an, klatschen in die Hände oder merkt man komisches Ding, eben ich verstehe es nicht, macht es aber interessant oder ein paar trauen sich und die paar sind dann total interessant. Und das gab es vom ersten Tag an, gab es so ein, ne, hörte ich dann, also immer noch so Mundpropaganda, ja, da habe ich es ja gesehen, hast du was gemacht? So. Und gut oder schlecht und eben, also ich bin jeden Tag dann da hingegangen, so anonym, wie es nur geht, ja. Um zu sehen,
der Carpet
ja, sitzt da jemand drauf und wenn ja, wie sitzen die drauf und zu was und so und da, das war ein super Gefühl, weil selbst wenn es wenige waren, aber es gab erste Menschen, die dachten, ah, ja, cool, so, da kann ich mich drauf, ja, mache ich, setze ich mich drauf. Und wenn du jetzt erzählst, dass in Kopenhagen, also der Typ aus Kopenhagen, der hat es gesehen und dachte, ja, könnt ihr mir die schicken, ich will die eigentlich hier auch aufstellen. Das sehr war natürlich cool. Auch schon so toll.
Absolut.
Und dass dann, du sagst da an der Universität eben, Leute, die vielleicht sich, und das wäre das Beste, denken sich gar nichts dabei.
Ja, das war so witzig, die hatten quasi in dieser Kantine diesen Torno-Chair von Plus Halle, weiß ich nicht, ob du den kennst,
ja,
der eine ähnliche Formsprache hat.
Ja, genau.
Und da hat das halt so gut gepasst. Die haben diesen Look schon irgendwie so implementiert gehabt in dem Gebäude und in der Kantine. Und dann sind sie da in so einer Art Bibliothek-Szenario war das, wo die halt in mehreren Stücken gestanden sind. Und ja, also du kannst eben eine Jacke draufhängen. Ja. Du kannst dich drauf sitzen, du kannst dich anlehnen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Also
ja, bei Capsule,
das ist sehr gut inszeniert dort.
Ja,
aber Capsule natürlich, weil es war nicht Absicht, sondern das war halt so wirklich
ja, und
natürlich implementiert.
Und so müsste es sein. Und also dieses Jahr sind wir ähnlich, war unsere Idee ja ähnlich. Dass wir, also, und ich werde das, glaube ich, auch weiter so führen. Wenn wir in Mailand sind, sind wir nicht als Aussteller, sondern als wir bringen unsere Möbel mit und aber als
auf ein Konzert vielleicht.
Zum Beispiel, das wäre so gut, oder? Ne, also, und das war ganz klar, wir bringen was mit, was Teil von eurer Veranstaltung werden. Ich will ja nur, dass es da ist und benutzt wird. Und das ist eigentlich die beste Werbung, das ist die beste Plattform für die Möbel. Dieses Jahr war das in Drop City, letztes Jahr Spazio Mallorca und nächstes Jahr müssen wir mal sehen. Aber so, also auch das ist ja so ein, ne, bei der Marke geht es ja um so ein Neudenken, Umdenken, Andersdenken von im Grunde allem, was so eine Marke ausmacht. Also natürlich das Produkt, aber auch die, ne, dann die Ausführung, so kann roher bleiben, die Kommunikation, der Vertrieb und so weiter und also eben auch das Ausstellen. Messestand?
Nee, also passt nicht ganz.
Würde ich sagen, viel zu.
Sind ja auch Dinge.
Ja, viel zu konservativ gedacht. Ja, so hat man es immer gemacht, aber vielleicht macht man es heute anders. Wir können es heute anders machen. Und so denken wir alles da. Und das macht so Spaß, weil man. Es sind ja alles im Grunde, es ist alles, also so eine Marke ins Leben zu rufen, zu erschaffen, ist ein Designprozess. Und ja, der klassische Aspekt des Designprozesses, das Produkt zu entwerfen und vielleicht noch das Logo, wie auch immer. Aber alle anderen Entscheidungen sind auch im Grunde, also die gehe ich auch als Designer an, mit so einer Designhaltung, nämlich okay, worum geht's eigentlich? Welche Mittel haben wir und wie können wir daraus eine Lösung finden oder eine Antwort finden oder darauf reagieren? Und manchmal ist das, man kann es anders machen, manchmal übernimmt man auch, also ist ja, ne, so diese Designhaltung ist ja nicht, dass alles, was es schon gibt, ist schlecht, wir machen es nämlich ganz anders. Das ist es gar nicht, sondern das, was gut ist, ist gut. Das, was man anders machen kann, weil es Gründe dafür gibt, es anders zu machen. Es wird schlanker, es wird nachhaltiger, es wird klarer, direkter, für uns, auf unsere Situation passender. Ja, dann kann man es anders machen.
Konstantin, vielen, vielen Dank, dass du uns so tief in dieses in deine Welt gelassen hast. Es gibt eine Frage, die sich von Anfang an in meinem Kopf manifestiert hat. Ich glaube wirklich so nach 10 Minuten habe ich die gehabt. Sie hat nie gepasst. Ich wollte sie unbedingt stellen. Und meistens sind das die besten Abschlussfragen, nämlich die. Du hast davon gesprochen, dass es Stücke, Designs gibt, auf die andere eifersüchtig sind. Welche sind das bei dir?
Viele. jetzt muss ich natürlich irgendetwas sagen. Das könnte, was hier steht, also da steht vor uns und immer hinter mir der Selene-Stuhl von Vico Magistretti. Es war einer der ersten Monoblock-Kunststoffstühle der Zeit. Und Vico Magistretti ist dieses Ding so, ich finde, so unkonventionell angegangen. Er hat nämlich sozusagen mit der Logik, wie man dünnes Papier steif macht über so eine, über eine Biegung, eine S-förmige Biegung, das ist sein, so hat er die Beine aus dünnstem Material steif gemacht, hat dem Stuhl aber trotzdem, also der hat ja so eine, der hat eine Anmutung, die ist eigentlich sehr organisch, sehr so einladend, weich. Ich finde, es ist der schönste Monoblock-Kunststoffstuhl. Und Magistretti, der übrigens auch einer meiner Lehrer war am Royal College, der war auch so ein, also der war auch so eine absolut prägende Begegnung für mich und Mentor. Jasper Morrison in derselben Zeit auch. Aber so das waren Menschen, die eben so leidenschaftliche Designer waren, aber immer so offen geblieben sind, gar nicht eng in ihrem Verständnis und in ihrem eigenen so den eigenen Regeln, sondern also Nico Magistretti war so ein total lässiger Typ.
Hast du denen das gesagt, auch immer wieder? Sagst du den Menschen, denen sie wichtig sind für dich?
Jein. Nein. Also ich glaube, ich sage es, also weil da natürlich eine sehr, so eben auch so eine Beziehung entsteht und Zuneigung, Vertrauen, Bindung. Vielleicht bin ich nicht der, der es schafft, und das bereue ich sicherlich manchmal, dann es nie so klar gesagt zu haben, aber wollten wir über ein Produkt sprechen, also ja, Vico Magistretti und der Selene Stuhl und über eine interessante Verbindung zu Wien, weil meine Schwester hat damals in Wien studiert, als ich noch in der Schule war, und ich habe sie dann oft besucht in Wien, das war toll, meine Schwester hat schon in einer Wohngemeinschaft gelebt und irgendwie war frei, und meine Schwester hat mich in ein Lokal ausgeführt in Wien, in der Blutgasse, glaube ich, im ersten Bezirk. Ich weiß nicht mehr, also es war ein vietnamesisches Lokal, entworfen von einem der von Architekten, die waren damals jung, also es war nicht Krishanitz oder so, aber es war also die Generation, und ein super Lokal, und dieses Restaurantlokal, da standen Selene-Stühle in so einem Blutrot, Dunkelrot und Grau gemischt. Und das war irre. Also da habe ich den Selene-Stuhl entdeckt. Das war ja noch vor, da habe ich noch die Schreinerlehre nicht gemacht, da habe ich noch nicht Design studiert.
Bevor alles losgetreten wurde.
Alles losging. Das, eigentlich ein gutes Beispiel dann. Ich hätte noch, es gibt viele.
Ein Boxchair von Enzo Mario.
Genau, gäbe es auch. Viele. Ja.
Und die letzte Frage ist natürlich
bei dir. Meine ist banal, aber jetzt guter Übergang, weil ich dich fragen wollte, ob du für dich persönlich eine Lieblingsfarbe hast, weil ich finde, du bist schon immer sehr mutig, was Farbe anbelangt, aber du verwendest auch immer unterschiedliche Farben, je nach Produkten und auch je nach Herstellern. Hast du, finde ich, schon eine eigene Farbwelt auch immer, und deswegen wollte ich dich fragen, weil viele verwenden ja Farbe sehr ungern oder sie sind dann immer sehr zurückhaltend, was Farbe anbelangt, aber nachdem dir damals das ja schon mit dem Rot auch gut gefallen hat, wollte ich dich noch zum Abschluss fragen, ob du für dich persönlich das benennen kannst. Ich finde es immer sehr schwierig, aber...
Also es ist ein schwieriges Thema, finde ich, Farbe. Und ich habe, glaube ich, ich habe so eine Affinität, also ich mag Farben, und ich merke manchmal ich bin erstaunt zu sehen, wie farbig viele Dinge sind, die ich entworfen habe, oder eben dann Farben da eine Rolle spielen. Der Chawan, also man denkt an den und sieht die Farbe Rot. Das hat sich so ergeben. Oder da steht so ein gelber Palasttisch. Es gibt diese starken Farben. Ich bin in der letzten Zeit, in den letzten 10 Jahren bestimmt, bin ich sehr viel, also ich würde sagen, vorsichtiger und aber auch auf eine gewisse Weise unsicherer geworden in meinem Umgang mit Farben. Und meine Antwort auf deine Frage wäre, meine Lieblingsfarbe ist die Farbe Grau und nicht erst seit 10 Jahren, seitdem ich unsicherer geworden bin, sondern immer schon, weil ich finde, Grau ist eine so faszinierende Farbe, weil Grau ist ein sehr farbiges, ne, also ist durchaus farbig. Also es gibt
also allein ist gelb, kann man sagen.
Allein im Rahlfächer gibt es über 20 Grautöne. Und also ich finde das eine wahnsinnig stimmungsvolle Farbe, die Plastizität und ne, Räumlichkeit unheimlich unterstützt und herausbringt, was ne, so eine, ja, Charakter hat, aber also in so eine, also auch so eine Weichheit, also irgendwas sehr Sinnliches hat das. Obwohl Grau könnte man jetzt so die graue Maus, oder das ist so, dass das der langweilige Standard ist dann grau, und das stimmt gar nicht. Und ich mag Grau, also mag Grau sehr. Ja. Grau.
Ich hätte ja auf Orange getippt.
Ja, auch. Orange ist. Es gibt sehr viele andere Menschen, die Orange auch gerne mögen, und damit ist Orange manchmal auch so ein. Ja, so eine.
Safe bet.
Ja, und da, das habe ich ja erzählt, sobald sowas passiert, schere ich aus.
Weg mit dir.
Genau.
Simon, man sagt, never meet your idols, never meet your heroes. Wie geht's dann nach dem Gespräch?
Ja, wie gesagt, ich bin sehr happy darüber, dass das überhaupt funktioniert hat. Und deswegen auch nochmal vielen Dank an Michael Planck, der da diesen Stein ins Rollen gebracht hat.
Danke.
Haben wir schon gesprochen über ihn heute.
Ja, ich habe sehr viel über seinen Vater gesprochen, und das ist jetzt nur, weil wir so beim Miura waren. Mhm. Aber der Michael ist natürlich derjenige, der die Firma dann wirklich in diese Zukunft geführt hat, die sein Vater sich damals vorgestellt hat und mit dem ich jetzt total enges Verhältnis habe. Was genauso funktioniert. Also, und zwar anders, weil der Martin Planck und sein Sohn Michael die waren damals extrem. Ja,
Familienunternehmen.
Aber sehr, also eigentlich toll, sehr komplementär. Sie haben sich unheimlich gut ergänzt, und jetzt der Michael alleine macht es so gut. Also, ich bin da sehr, das ist sehr innig, und auch so eine Beziehung, die ja schon über 20 Jahre sich entwickelt hat und natürlich eigentlich immer besser wird. Ne? Das ist ja auch das Schöne.
Ja, wunderbar.
Und für mich ist, ich weiß es sehr zu schätzen, und diese Möglichkeit, die mir der Podcast dann auch gibt, so lange Gespräche mit wem zu führen, ist für mich natürlich extrem besonders, auch dann solche Fragen zu stellen, die man jetzt in einem kurzen, wie nennt man das, oder wenn es einfach ein
zum Beispiel ein kurzes Treffen, oder was meinst du?
Diese Smalltalk, da stellt man dann nicht solche Fragen, und das ist für mich schon auch sehr wertschätzend, dass du dir Zeit genommen hast.
Nee, gerne, gerne.
Und finde ich super spannend, diesen Einblick auch mal zu bekommen, und auch für dich, weil du mir dann manchmal solche Fragen stellst. Ich bin ja kein Designer. Und jetzt kannst du
jetzt wissen mal
da so in den Hinten reinfragen. Und das kann wir wirklich auch dann beantworten. Das ist toll.
Konstantin, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht.
Das freut uns.
Und ja.
Ciao.